Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein kann. Ich bin der Pastor aus Osnabrück, aus einer Gemeinde dort, aus der Muttergemeinde sozusagen hier von der Gemeinde. Und weil das so weit weg ist, bin ich nur ab und zu hier, aber freue mich umso mehr. Und ich darf euch natürlich Grüße, habe ich euch mitgebracht aus Osnabrück, von den Geschwistern dort. Die denken immer an euch, die beten viel für euch und die lassen euch jetzt ganz lieb grüßen. Der Predigttext steht heute im Propheten Daniel Kapitel 10. Daniel Kapitel 10. Im dritten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, wurde dem Daniel, der ja Belsazar genannt wird, ein Wort geoffenbart. Und dieses Wort ist wahr und handelt von einer großen Drangsal. Und er verstand das Wort und bekam Verständnis für das Gesicht. In jenen Tagen trauerte ich Daniel 3 Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise und Fleisch und Wein kamen nicht über meine Lippen. Auch salbte ich mich nicht, bis die 3 Wochen um waren. Aber am 24. Tag des ersten Monats befand ich mich am Ufer des großen Stromes, das ist der Hiddekel, und ich erhob meine Augen auf und schaute, und siehe, da stand ein Mann in Leinwand gekleidet und die Lenden mit Gold von Upas umgürtet. Und sein Leib war wie ein Topas und sein Angesicht strahlte wie der Blitz und seine Augen wie Feuerfackeln. Seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz. Und der Klang seiner Worte war wie das Tosen einer Volksmenge. Und ich, Daniel, sah die Erscheinung allein. Die Männer aber, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht. Doch befiel sie ein so großer Schrecken, dass sie flohen und sich verbargen. Und ich blieb allein zurück und sah diese große Erscheinung. Es blieb aber keine Kraft in mir und mein Aussehen wurde sehr schlecht und ich behielt keine Kraft. Und ich hörte den Klang seiner Worte. Als ich aber den Klang seiner Worte hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde nieder. Und siehe, eine Hand rührte mich an, sodass ich mich zitternd auf meine Knie und Hände stützen konnte. Und er sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede und nimm deine Stellung ein, denn jetzt bin ich zu dir gesandt. Als er dieses Wort zu mir redete, stand ich zitternd auf. Da sprach er zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen, und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zur Hilfe gekommen, sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. So bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird. Denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage. Da er nun mit diesen Worten zu mir redete, schlug ich meine Augen zur Erde nieder und blieb stumm. Und siehe, da rührte einer, der den Menschenkindern gleich war, meine Lippen an. Und ich öffnete meinen Mund, redete und sprach zu dem, der vor mir stand, »Mein Herr, wegen dieser Erscheinung haben mich Wehen überfallen und ich habe keine Kraft behalten. Und wie könnte ein Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinem Herrn reden? Und nun ist keine Kraft mehr in mir und der Atem ist mir ausgegangen. Da rührte mich der, welcher einem Menschen glich, nochmals an und stärkte mich. Und er sprach, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann, Friede sei mit dir. Sei stark, ja, sei stark. Und als er so mit mir redete, wurde ich gestärkt und ich sprach, mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Und er sprach, Weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Nun will ich wieder hingehen und mit den Fürsten von Persien kämpfen. Sobald ich aber ausziehe, siehe, so kommt der Fürst von Griechenland. Doch will ich dir verkünden, was in dem Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Und kein einziger steht mir mutig bei gegen jene als nur euer Fürst Michael. Und ich lese noch den ersten Vers vom nächsten Kapitel. Auch ich stand ihm im ersten Jahr Darius des Meders bei, um ihn zu stärken und ihm zu helfen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und auch für dieses Kapitel, was schwierig ist, wo es über Engelfürsten und Dämonenfürsten geht. Und ich bitte dich, Herr, dass du auch durch dieses Wort zu uns sprichst und dass du mir jetzt die rechten Worte gibst. Herr, wir bitten dich, stärke unseren Glauben. Amen. Glaubst du an Engel? Glaubst du vielleicht sogar, dass du einen persönlichen Schutzengel hast? Und noch eine weitere Frage, die heute wichtig ist. Glaubst du an Dämonen? Vielleicht sogar, dass dich persönlich böse Mächte angreifen? Heute geht es um dieses Thema, um das Thema Engel, Dämonen und um dich. Ihr habt ja gehört, das Kapitel beginnt damit, dass gesagt wird, im dritten Jahr des Kyros. Also Kyros war der persische König, der Babylon eingenommen hat. Und er hat dieses Edikt erlassen, dass das Volk Israel wieder in die Heimat gehen konnte. Das war sozusagen in seinem ersten Jahr. Es haben sich Zehntausende Juden aufgemacht, um den Tempel wieder aufzubauen. Wir könnten denken, Mensch, das ist doch eigentlich eine herrliche Zeit gewesen jetzt. Sicher, nach 70 Jahren durfte das Volk wieder zurück. Aber diesem Aufruf, diesem Edikt des Königs ist eben nur ein kleiner Überrest gefolgt. Und dieser kleine Überrest hat es dementsprechend schwer im verheißene Land. Der Aufbau des Tempels, der Aufbau von Jerusalem, der kam schnell ins Stocken. Es gab viele Bedrohungen, viele Feinde. Und vielleicht war das der Grund, warum Daniel als hochbetagter Mann hier anfängt mit Fasten und Beten. Er nimmt Anteil an den Nöten seiner Brüder in Jerusalem. Und schon das, finde ich, ist sowas von wichtig oder genial, wie er das macht. Und wo können wir schon so viel lernen? Die Art und Weise, wie er wirklich einfach nicht nur sich hingesetzt hat und sagt sich, ja, Mensch, da ist Krieg in der Ukraine oder da ist Not irgendwo, lasst uns doch noch mal zusammen beten. Ja? Lasst uns doch auch an die verfolgten Christen denken und so. Wir wollen für sie beten. Ja, klar, das ist wichtig, dass wir das machen. Aber was macht Daniel? Daniel beginnt zu fasten und zu beten. Er nimmt wirklich Anteil an den Nöten seiner Glaubensgeschwister, indem er selbst Hunger verspürt, Leid verspürt. Er identifiziert sich mit ihnen. Und ich denke, das sollten wir auch machen. Wir sollten uns mit unseren Geschwistern, die Not leiden, identifizieren, wirklich Anteil nehmen an ihren Nöten. Und zum Beispiel, indem wir wirklich fasten und beten. Nach 3 Wochen Fasten und Betend empfängt Daniel jetzt eine sehr detaillierte Vision. Und das ist die letzte Vision, die Daniel empfangen würde im Alter von ungefähr 87 Jahren. Und diese Vision, er hat ja viele Visionen und Träume in seinem Leben gehabt, diese Vision sollte ihm nochmal alles abverlangen. Sie würde sogar über seine Kräfte gehen. Ihr habt das ja gemerkt, er brach dort einfach zusammen. Dann konnte er gerade mal auf allen Vieren dort vor ihm knien. Und diese Vision, die Daniel dann empfängt, die zieht sich dann sozusagen über die letzten 3 Kapitel dieses Prophetenbuches. Und in dieser Vision geht es um viele Kriege weltlicher Herrscher und dann am Ende aber um Antiochus Epiphanes, der sozusagen ein Vorbild, ein Vorläufer des letzten Antichrists ist. Und er blickt dann durch diese Kriege, durch diesen schrecklichen Herrscher hindurch sozusagen auf die letzte Zeit, auf den letzten großen Kampf zwischen Gut und Böse. Das sehen wir alles in diesen Kapitel 11 und 12. Und das Kapitel 10, das ist deshalb so entscheidend für uns, weil es uns deutlich macht, hinter diesen sichtbaren Kämpfen, dieser sichtbaren Reiche, tobt ein unsichtbarer Kampf. Ein Kampf zwischen dem Teufel und Gott und zwischen ihren Dienern, den Dämonen und den Engeln. Also Daniel gibt uns hier am Anfang dieser Vision einen Einblick in diesen unsichtbaren Kampf. Und wir brauchen diesen Einblick, weil dieser Kampf, dieser unsichtbare Kampf zwischen Gut und Böse heute noch stattfindet und wir mitten da drin stehen. Wir stehen in diesem Kampf zwischen Gott und dem Teufel, zwischen Gut und Böse, zwischen den Engeln und den Dämonen. Mein erster Punkt lautet heute Morgen: Engel, das sind die Diener Gottes, und Dämonen, das sind die Diener Satans. Hier in den Vers 5 und 6 im Predigttext, da wird so eine ganz besonders herrliche Person beschrieben. Die ist so herrlich, dass Daniel sofort in die Knie geht und jede Kraft verliert. Und die Frage lautet: Wer war diese Person? War das vielleicht Christus in einer besonderen Erscheinung, der Sohn Gottes? So ähnlich wird Christus ja auch in der Offenbarung beschrieben. So eine ähnliche Beschreibung gibt es von Gott, ja, auch im Hesekiel. Diese ganze Begegnung erinnert uns an was? An Paulus, wie er vor Damaskus ist und eine Erscheinung von Christus hat. Auch nur er kann die Worte hören, alle anderen seine Leute bekommen mit, da passiert irgendwas, sie haben Angst, aber sie sehen nichts oder sie können nicht wirklich die Worte verstehen. Also war das hier, ist Daniel Christus begegnet oder ist er nur einem besonders herrlichen Engelwesen begegnet? Man sagt, oder man weiß es, die Theologen, die diskutieren darüber, weil hier eben steht, dass der Fürst von Persien, gemeint ist also ein Dämonenfürst, ihm 21 Tage widerstehen konnte. Ja, und ich meine, welcher Fürst kann denn wohl Gottes Sohn widerstehen? Ja, das kann also dann nicht Gottes Sohn sein. Ich würde sagen, es ist trotzdem eher eine Erscheinung von Christus. Ich denke, hier begegnet wirklich Daniel Christus. Christus kämpfte ja auch zu seiner Erdenzeit mit dem Teufel und ihm standen da auch Engel bei. Und ja, wir wissen, es ist so, Christus ist viel mächtiger als alle Dämonen zusammen, aber er hat eben den Teufel erst am Kreuz entmachtet und besiegt. Und auch wenn das jetzt hier diese besonders herrliche Person Christus ist, so werden uns Engel als besondere Wesen beschrieben in der Bibel, vor denen, wenn die Leute sie sehen, die Leute sofort Furcht haben. Und sie werden auch oftmals in besonderer Herrlichkeit kommen, treten sie in Erscheinung. So herrlich, dass die Bibel sie nicht nur Fürsten nennt, wie in diesem Kapitel, sondern auch, sie werden sie auch Götter genannt. Und das ist so, weil sie uns wie in einem Spiegel die Herrlichkeit Gottes gewissermaßen vor Augen stellen. An der Herrlichkeit der Engel können wir ein Stück weit die Herrlichkeit Gottes wiedergespiegelt sehen. Sie spiegeln uns die Herrlichkeit Gottes wieder, aber sie sind nicht göttlich. Wir sollen sie nicht anbeten. Sie sind viel, viel mächtiger als wir Menschen, aber sie haben keine göttliche Macht. Sie sind auch Geschöpfe, sie sind endlich, begrenzt. Sie leben in den Dimensionen der Schöpfung. Und wir sollen sie auch nicht verehren. So nach dem Motto, ja, ich vertraue meinem Schutzengel. Also mag es Schutzengel geben, ja, aber vertrauen sollen wir allein auf Christus. Ihm dienen die Engel und darum dienen sie auch uns. Sie sind also die Diener Gottes, sie sind seine Boten. Engel heißt ja übersetzt Bote und sie führen seine Aufträge aus. Zum Beispiel übermitteln sie das Wort Gottes. Das kennen wir so aus der Bibel. Ein Engel kommt und hat eine Botschaft von Gott. Aber in diesem Kapitel sehen wir, sie tun noch viel mehr, als nur ab und zu in Erscheinung treten und mal eine Botschaft von Gott übermitteln. Was machen sie? Sie kämpfen gegen böse Dämonen. Und diese bösen Dämonen sind die Diener des Teufels. Der Oberste der Dämonen ist der Teufel. Der Teufel selbst ist auch kein Gott, sondern, wie die anderen Dämonen, ein Geschöpf Gottes. Die Bosheit des Teufels allerdings stammt nicht aus der Schöpfung, sondern aus der Verderbnis. Das ist ja immer die Frage, wo kommt das Böse her? Warum ist der Teufel zum Teufel geworden? Er war doch eigentlich ein guter Engel. Seine Bosheit stammt von seinem Abfall, von seiner Rebellion, seiner Empörung gegen Gott. Der Teufel war, so beschreibt es die Bibel, eines der höchsten Engelwesen, Lichtträger oder Träger des Lichts genannt, Luzifer. Aber der Missbrauch des Besten führt zum Schlimmsten. Der Missbrauch des Besten führt zum Schlimmsten. Wir kennen das auch aus unserem Leben, wenn man wirklich gute Dinge nimmt, auch die guten Gaben Gottes, und sie missbraucht, führt es zum Schlimmsten. Nehmen wir mal das zum Beispiel Sexualität. Eine wunderschöne Sache, eine Gabe Gottes, etwas Herrliches, ein Geschenk Gottes an Ehepaare. Aber wenn sie missbraucht wird, führt es zum Schlimmsten. Das sehen wir in der Pornoindustrie, im Missbrauch und alles, was es da gibt. So eine geniale, schöne, wunderbare Gabe Gottes, wenn sie missbraucht wird, wird es einfach nur übel. Missbrauch des Besten führt zum Schlimmsten. Die Dämonen waren Engel, die im Aufstand des Satans gegen Gott auf Satans Seite standen und mit ihm von Gott verworfen wurden. Und in der Bibel treten uns diese Dämonen oftmals im Zusammenhang mit dämonischer Besessenheit treten sie auf oder werden erwähnt. Wir kennen ja die Geschichten aus dem Neuen Testament. Durch solche Dämonen leiden Menschen unter körperlichen oder geistigen Krankheiten. Aber manchmal haben sie auch besondere Begabungen. Sie können hell sehen oder sie haben große körperliche Kraft. Aber egal, wie jetzt die Wirkung ist dieser Besessenheit, ihr Wirken ist immer gegen den Menschen gerichtet. Und die Bibel macht auch deutlich, die Dämonen stehen hinter den Götzen. Götzen selbst sind Menschen gemacht. Und der Mensch kann aus allem einen Götzen machen, indem er von einer Sache seine ganze Freude, sein Leben erwartet, seine Sicherheit. Ja, das wissen wir. Aber hinter diesen menschengemachten Götzen stecken Dämonen. Sie verleiten uns zum Götzendienst. Sie verführen uns zur Sünde. Paulus macht das an einer Stelle deutlich. Er sagt, wenn ihr an diesen Götzenopferfeiern teilnehmt, dann verehrt ihr in Wahrheit Dämonen. Aber es gibt ja die Engel. Sie kämpfen gegen Dämonen. Sie sorgen dafür, dass Gottes Plan, seine Verheißungen sich in der Geschichte erfüllen, und so beschützen sie Gottes Volk. Es gibt da einige interessante Stellen in der Bibel, wo Engel als Streiter Gottes gezeigt werden, aber die wichtigste vielleicht, die haben wir in der Lesung gehört, Offenbarung 12, Vers 7. Ja, im ersten Teil dieses Kapitels wird diese Frau beschrieben, die steht für das Volk Gottes. Aus dem Volk Gottes kam ein Sohn, das ist Christus. Das ist dann das Evangelium im Schnelldurchlauf. Kurz nach der Geburt in diesem Kapitel wird er dann schon enthoben, zurück zu Gott. Also das Evangelium sozusagen wurde geboren, war auf der Erde, zurück zu Gott. Und dann ist die Frau, also das Volk Gottes, in der Welt und wird verfolgt von dem Drachen. Also sie wird bekämpft vom Teufel. Und dann lesen wir dort, und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Michael, sozusagen der oberste Engel oder einer der obersten Engel, und er und seine Engelheere führten sozusagen den Sieg aus, den Christus am Kreuz über den Teufel errungen hatte. Sie beschränkten seinen Einflussbereich. Der Teufel wurde gebunden, an die Kette gelegt. Und die Folge davon, dass der Teufel jetzt, dass dieser Sieg, den Christus am Kreuz errungen hatte, der jetzt so ausgeführt wurde, dass der Teufel gebunden wurde, die Folge war, dass nun das Reich Gottes in der Welt wachsen konnte. Ja, wie es hier dann in Offenbarung 12, Vers 10 steht. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft des Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Jetzt konnte sich das Evangelium ausbreiten in der Welt. Menschen wurden gerettet und der Teufel konnte sie nicht mehr aus der Hand des Gottes reißen. Also wir sehen hier, die Engel schlagen tatsächlich geistliche Schlachten sozusagen im unsichtbaren Bereich hinter den Kulissen, um uns zu beschützen. Und Daniel 10 zeigt einen dieser Kämpfe auf. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Engel sind also die Beschützer des Volkes Gottes, Dämonen sind die Angreifer des Volkes Gottes. Engel Beschützer, Dämonen Angreifer. Hinter dem Reich Persien stand also ein Geistwesen, ein gefallener Engel, ein Dämon. Und er war ein so wichtiger, so ein so mächtiger Dämon und hatte so viel Einfluss auf die persischen Machthaber, dass er als der Fürst Persiens bezeichnet wird. Im Kapitel 8, in Daniel 8, dann auch jetzt in den nachfolgenden Kapiteln, da werden machtgierige Machthaber beschrieben, die aus ihrer Machtgier heraus Kämpfe führen. Deshalb gibt es so viel Krieg auf der Welt. Es geht immer um den Kampf um die Vorherrschaft in der Welt. Aber hinter diesen Menschen, hinter diesen Regierungen stehen böse Dämonen, die sie beeinflussen. Das wird hier deutlich. Dämonen nutzen ihre übernatürliche Macht, um Menschen, vor allem um menschliche Machthaber und Regierungen zu beeinflussen. Das wird an anderen Stellen auch im Neuen Testament deutlich, vielleicht am wichtigsten Offenbarung 13, wo der Staat sozusagen das vollende Werkzeug des Satans wird. Und schaut, Persien und Griechenland, das waren erbitterte Feinde. Die haben gigantische Schlachten gegeneinander geschlagen. Die werden bis heute noch verfilmt, diese Schlachten. Aber hinter beiden Supermächten standen böse Dämonenfürsten. Nun, wir wissen, der Teufel schlägt sich nicht auf irgendeine menschliche Seite. Er kämpft auch nicht gegen sich selbst. Jesus hat das ja gesagt, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird nicht bestehen. Warum macht der Teufel das? Dass er sozusagen hier einen Dämonenfürst hat und hier einen Dämonenfürst, hier bei Persien, hier bei Griechenland, jetzt kämpfen die gegeneinander. Warum? Was ist der Sinn der Sache? Nun, der Teufel lässt Menschen gegeneinander kämpfen, weil er generell Menschen bekämpft und mit in den Untergang, mit in seinen Untergang ziehen will. Und darum gibt es so viel Krieg in der Welt. Christus sagt über den Teufel, dass er ein Menschenmörder und ein Lügner von Anfang an gewesen ist. Und Calvin führt dazu aus, denn mit Lügen kämpft er gegen Gottes Wahrheit an. Mit Finsternis bedeckt er das Licht, mit Irrtum hält er der Menschen Herzen gefangen, Hass erregt er, Zwiespalt und Hader lässt er aufkommen und das alles, um Gottes Reich zu zerstören und Menschen mit sich ins ewige Verderben zu reißen. Und wisst ihr, das ist keine Fantasy. Das ist Realität. Das ist die Realität, in der wir leben. Aber Gott hat einen Rettungsplan für uns Menschen. Und darum ist es das wichtigste Ziel des Teufels, Gottes Plan zu vereiteln und vor allem der Gemeinde zu schaden. Gott will sich ja durch die Gemeinde in der Welt verherrlichen und durch sie die Menschen zu sich rufen. Also, was ist das Ziel des Teufels? Das erste und wichtigste Ziel ist die Gemeinde. Die greift er an. Persien und Griechenland führten erbittert Krieg gegeneinander. Das ist das, was wir aus der Geschichte kennen. Aber hinter den Kulissen richteten sich beide dämonische Fürsten dieser Reiche gegen das Volk Gottes. Das sehen wir heute genauso. Ja, wir sehen die großen Systeme in unserer Welt. Wir haben hier Kapitalismus, da haben wir Kommunismus. Und die großen Systeme bekämpfen sich. Ja? Aber wer hat meistens darunter zu leiden oder am meisten darunter zu leiden? Es sind die Christen. Die werden verfolgt, die werden bedrängt oder die werden verführt. Aber was lesen wir hier? Gott schickt den Engel Michael in den Kampf. Ja, auch hier Kapitel 10, Vers 20. Michael wird, wie gesagt, auch an anderen Stellen erwähnt als der Befehlshaber der heiligen Engel Gottes. Also Gottes Engel kämpfen für Gottes Volk. Das heißt, wir brauchen keine Angst vor Dämonen haben, aber wir müssen sie ernst nehmen. Im Mittelalter, da kam die Idee auf, und zwar von der Kirche, wir stellen den Teufel so mit einer Figur mit Hörnern dar und machen uns auf diese Art und Weise über ihn lustig. Wir beschimpfen ihn, wir machen ihn lächerlich. Und man hoffte so, dem Teufel widerstehen zu können. Aber der Teufel nutzte natürlich dieses Vorgehen aus, um von sich abzulenken und um so heimtückischer vorzugehen. Das ist klar, ne? Heutzutage ist für viele der Teufel sowas wie eine Märchenfigur. Und da, wo der Teufel eben als für ein Märchen gehalten wird, kann er ungestört Menschen beeinflussen. Ja, jedes Märchen hat eine Hexe, einen Zauberer, eine gute Fee. Fantasy-Romane kommen ohne Magie überhaupt nicht aus. Das heißt, ohne dämonische Mächte. Jetzt ist natürlich die Frage da, wie gefährlich sind sie? Kann ich meinem Kind Gebrüder Grimm noch vorlesen? Kann man solche Filme gucken, wie sie heute oftmals laufen und so weiter? Ja? Müssen wir solche Sachen nicht generell als Christen ablehnen? Es schadet sicherlich nichts, darauf zu verzichten, sag ich mal. Ne? Also man kommt auch ohne Harry Potter, Herr der Ringe und wie sie alle heißen, durchs Leben. Selbst ohne Gebrüder Grimm werdet ihr es schaffen, eure Kinder großzuziehen. Ja? Kein Problem. Andererseits brauchen wir auch keine Angst vor Dämonen haben. Also wir müssen auch nicht befürchten, dass hinter jeder Hexengeschichte jetzt gleich irgendwie ein Dämon steckt, der uns negativ beeinflussen könnte. So einen Dämonenkult jetzt betreiben, bloß kein Märchen vorlesen, dann ist mein Kind schon unter einem bösen Fluch oder so. Also ja, wir brauchen keine Angst haben. Ich denke, die Frage, die wir uns aber stellen sollten bei all diesen Sachen ist, wird Magie verherrlicht oder verharmlost? Wird Magie verherrlicht oder verharmlost? Wenn das passiert, dann sollten wir kritisch sein und vielleicht verzichten, das anzugucken oder unseren Kindern zu zeigen. Ja, also die berühmte Frage war ja immer in den letzten Jahren, Harry Potter ist ja eigentlich so ein bisschen durch, ja, aus mehreren Gründen, weil es schon ein bisschen alt ist, aber tatsächlich ist es so, dass die Generation, die mit Harry Potter groß geworden ist, jetzt ihre Kinder frühzeitig wieder zum Medium zurückführt und schon quasi in der Grundschule Harry Potter Partys stattfinden und Filme geguckt werden. Also ich sage mal so, das ist immer so, dürfen die Romane lesen oder dürfen die Filme sehen? Also ich würde sagen, in Harry Potter wird Magie verherrlicht und verharmlost. Ja? Denke ich schon. Das würde ich schon kritisch betrachten. Aber nicht alle Menschen halten ja Dämonen oder übernatürliche Geister oder Mächte für ein Märchen. Manche Menschen glauben sogar, dass sie sich ihre Kräfte nutzbar machen könnten. Das ist dieser ganze Bereich von Esoterik bis Magie. Aber Esoterik ist letztlich Magie. Ja? Das ist immer vielleicht seichte Magie bis hin zu ganz heftiger Magie. Nun, ich denke, wir sollten nie denken, dass wir Dämonen beeinflussen können oder dass wir sie uns dienstbar machen können. Das ist ja das Denken der Magie. Magie gibt dir sagt, du kannst dir diese Dämonen dienstbar machen. Ja, ich hatte mal einen Freund, der war eigentlich atheistisch erzogen, war ungläubig und so. Aber durch irgendwelche Begegnungen durch irgendeine Frau wurde er von irgendeiner Krankheit geheilt. Und später hat er dann selber das probiert und hat wohl selber auch jemand heilen können. Und hat mich angerufen und gefragt, was ich davon halte, weil er wusste, ich bin Christ und ich stehe solchen Sachen irgendwie offen gegenüber. Also ich glaube, dass sowas gibt. Und ich konnte ihm nur sagen, lass die Finger davon. Also klar, du kannst um Heilung bitten. Bitte Gott um Heilung und Gott kann Heilung schenken. Aber wenn man mit irgendwelchen Mysterien, Kulten, Magie versucht, was zu bewirken, es wird immer umgedreht sein. Ja? Egal, ob es jetzt weiße Magie oder schwarze Magie oder welche Unterteilung da Menschen machen, um damit irgendwie das besser darzustellen. Nein, es wird immer umgedreht sein. Es ist ein beliebtes Mittel, wie sich Dämonen den Menschen untertan machen, wie sie von ihm Besitz ergreifen und ihn zerstören. Und dann endet das oftmals in Depression, das ist aber noch harmlos, es geht bis hin zu Geisteskrankheiten und Besessenheit. Ja, in den letzten Jahren gibt es in Deutschland wieder dieser Kult, der wieder aufersteht, dass man die alten germanischen Götter anbetet. Ja, wie heißen sie? Die alten Wodan und so weiter. Ja, tatsächlich gibt es also Gruppierungen, die machen wieder diesen alten Götterkult groß. Und auch da kenne ich jemanden, der das total begeistert war davon und der ist in tiefste Depression gekommen und war fast geisteskrank ist er geworden und hatte dann irgendwie den Absprung wieder geschafft. Ja? Oder eine andere Frau, die Probleme im Leben hatte und sich dann sehr viel mit Esoterik beschäftigt hat, alle möglichen esoterischen Elemente in ihr Haus gebracht hat und Regeln beachtet hat, damit es ihr endlich besser geht. damit sie endlich im Einklang mit der Natur und so weiter leben kann. Und es führte aber nicht zur Besserung, sondern ihre Depressionen wurden immer schlimmer. Und die Schlussfolgerung war dann welche? Ich mache es noch nicht gut genug. Ich bin noch nicht perfekt. Ich muss noch mehr machen. Das ist immer dann die Schlussfolgerung. Nicht, oh, das ist gefährlich, sondern es ist noch nicht genug. Der Teufel hat Mittel und Möglichkeiten, um Menschen in Besitz zu nehmen. Aber nicht alle Menschen halten Dämonen und übernatürliche Geister und Mächte für ein Märchen. Ja, okay. Es gibt die, die sie für wahr halten, aber dann gibt es ja auch noch die, die sie für wahr halten und dann auch für gefährlich. Die wissen, wir müssen uns vor ihnen Acht nehmen. Der Teufel ist verführerisch, er ist schlau, er ist überwältigend, er ist die zweitmächtigste Macht im Universum. Ja. Er ist wie ein brüllender Löwe, der umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann, aber er tritt auf als Engel des Lichts. Er kommt für uns Christen natürlich nicht als der grässliche, eklige Teufel um die Ecke, sondern als der Engel des Lichts, auf die ganz fromme Weise. Der Teufel kopiert Gott. Also ich sag mal, auch wir, die wir daran glauben, ja, es gibt einen Teufel, es gibt böse Mächte, wir müssen uns vor ihnen in Acht nehmen, müssen uns wirklich in Acht nehmen, denn der Teufel kopiert Gott mit Vorliebe. Und die Entwicklungen, die uns heutzutage entgegentreten, die uns zu schaffen machen, die sich auch offen gegen das Christentum und die Bibel richten, was wollen diese Entwicklungen? Die wollen die Welt retten, oder? Klimawandel, ja? Klimarettung. Oder die wollen die Menschen retten, Stichwort Impfpflicht. Und natürlich und endlich wollen sie Freiheit und Gerechtigkeit für alle Menschen, Stichwort Gender Mainstreaming. Die Slogans und dieser Bewegungen, die gegen die Bibel und gegen das Evangelium gerichtet sind, stammen ursprünglich aus der Bibel, aber wurden dann pervertiert. Die Bibel uns klar sagt, bewahrt die Schöpfung wurde, wir retten das Klima und die Zukunft der Erde. Es kommt nicht von ungefähr, dass die Klimarettung mehr wie eine Klimareligion in Erscheinung tritt. Aus Mann und Frau sind im Ebenbild Gottes geschaffen und darum haben sie die gleiche Würde, wurde, alle Menschen müssen gleich gemacht werden. Der Teufel verführt den Menschen und auch uns Christen mit diesem unwiderstehlichen Versprechen, ich will doch nur das Beste für dich. Und hat noch einen Zusatz, weil wir sind ja heute alle so, sagen wir mal, sozial und wir wollen Rücksicht nehmen, wir müssen ja die ganze Welt im Blick behalten. Ich will doch nur das Beste für dich und für die ganze Welt. Das ist das Versprechen. Wir retten die Welt. Der Teufel kopiert Gott. Karl Popper war ein Philosoph, deutscher Philosoph, der sagte in einem Streitgespräch damals im ARD-Fernsehen, von allen politischen Ideen ist der Wunsch, die Menschen vollkommen und glücklich zu machen, vielleicht am gefährlichsten. Der Versuch, den Himmel auf Erden zu verwirklichen, produzierte stets die Hölle. Ja, die Kommunisten wollten den Himmel auf Erden, die Nazis wollten den Himmel auf Erden. Und lest mal bitte das Parteiprogramm der SPD. Braucht gar nicht zu den Grünen, zu den Linken oder sonst wohin gehen. Lest einfach mal das Parteiprogramm von der SPD. Die versprechen schon auf der ersten Seite den Himmel auf Erden. Wir werden alle Menschen glücklich machen. Das ist unser Plan. Ob sie wollen oder nicht. Wenn der Mensch sich von Gott löst, um selber die Welt zu retten, dann steht ein metaphysisches Vakuum. Das schreibt der ehemalige Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus. Und dieses Vakuum muss natürlich dann gefüllt werden. Es wird gefüllt mit Utopien und Ideologien. Denn der Mensch ist und bleibt ja religiös. Er sucht immer etwas, was über ihn hinausgeht. Ja? Er braucht etwas, was seinem Handeln einen größeren Sinn verleiht. Ich denke, Kraus hat recht mit seiner Beurteilung, aber ich denke auch, dass vor allem der Teufel daran beteiligt ist, dieses geistliche Vakuum mit seinen von der Bibel entnommenen, aber pervertierten Ideen auszufüllen. Wir könnten es so sehen, da wo durch den Einfluss des Christentums und der Bibel das Böse in der Welt für eine ganze Weile zurückgedrängt wurde. Da zogen, nachdem man die Bibel ablehnte, 7 schlimmere Dämonen ein. Und das ist die Welt und das ist das Land, in dem wir heute leben. Aber, jetzt kommen wir zum Problem, Wahrheit und Lüge sind teuflisch miteinander vermischt. Das heißt, wir müssen unsere Bibel gut kennen. Die Bibel sagt, das Wort Gottes ist unsere einzige Waffe, die wir haben. Wenn wir diese Waffe führen wollen, heißt das, wir müssen unsere Bibel gut kennen, damit wir unterscheiden können. Es tobt ein geistlicher Kampf. Und für diesen Kampf müssen wir uns zurüsten lassen, geistlich zurüsten lassen. Und wir müssen täglich von Herzen zu Gott rufen und beten, Herr, erlöse uns von dem Bösen. Wenn wir das Vaterunser beten, ne, dann kommen wir am Ende immer noch so auf die letzten Bitten. Und wisst ihr, die sind so entscheidend. Herr, erlöse uns von dem Bösen. Damit bitten wir, dass Gott uns von diesen bösen Mächten erlöst, dass er uns dahin durchführt, dass er uns da bewahrt. Und wir brauchen diese Bewahrung jeden Tag, weil es so teuflisch verführerisch ist. In diesem Zusammenhang werden immer noch oft weitere Fragen gestellt. Und 2 Fragen möchte ich jetzt hier noch kurz mit erwähnen. Ich hoffe, ihr habt noch die Kraft und Energie, weil sie meistens dann sowieso gestellt werden. Die erste Frage lautet, wirkt im Menschen ein böser Geist oder der Heilige Geist? Wenn Menschen zum Beispiel hellseherische Fähigkeiten oder besondere Visionen haben, wenn sie also wirklich so übernatürliche Begabungen haben, wie kann man das unterscheiden? Ist es der Heilige Geist oder ist es irgendwie ein böser Geist? Ich hatte mal eine junge Frau kennengelernt, die kam zu mir und sie sagte, ja, ich habe so hellseherische Momente. Also sie musste mal mit dem Fahrrad zur Arbeit und eines Tages, das ist jetzt eine ganz einfache Geschichte, aber da war das eben so deutlich geworden, unter anderem, da wusste sie, hatte sie irgendwie diese Stimme, ja, heute musst du deine Luftpumpe, dein Flickzeug mitnehmen, denn heute wird was passieren. Und tatsächlich hatte sie an dem Tag einen Plattfuß am Fahrrad und dann hatte sie das dabei und sie sagte sich, hey, der Heilige Geist hat zu mir gesprochen und es ist so schön, weil der hilft mir durchs Leben, ja. Und natürlich hatte sie noch andere Momente dieser Art und Weise. So, ist das nicht toll? Ist das da nicht gut? Ist das da nicht von Gott? Das ist die Frage, auch bei anderen Sachen. Ja? Und die Gegenfrage, die man hier stellen muss, lautet, wird Christus verherrlicht? Wird Christus verherrlicht? Denn der Heilige Geist hat nur einen Wunsch, einen Willen, eine große Aufgabe. Und das ist, Gott und Christus zu verherrlichen. Das ist seine Hauptaufgabe. Und wenn irgendwie der Fokus auf den Heiligen Geist selbst gelegt wird oder auf irgendwelche Mittel, Mächte, Möglichkeiten, die wir dann eben haben und nicht auf Christus, dann müssen wir die Sache hinterfragen. Wird Christus verherrlicht? Jesus spricht ja selbst vom Heiligen Geist, als er ihn ankündigt, ein paar Kapitel lang in Johannes 14 bis 16. Und obwohl das die Kapitel sind, wo sozusagen er über den Heiligen Geist spricht und ihn ankündigt, finden wir dort nur ganz selten überhaupt den Heiligen Geist erwähnt. Aber ganz, ganz oft den Vater und den Sohn. Also der Heilige Geist will Christus und den Vater verherrlichen. Und das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und noch eine andere Frage, die dann oft gestellt wird. Können Christen von Dämonen besessen sein? Können sie unter ihren Einfluss geraten? Ich sag mal, typischer Fall, jemand hatte sich in seinem vorchristlichen Leben irgendwie mit magischen Sachen beschäftigt, war bei irgendwelchen Praktiken dabei, hatte irgendwelchen Esoterik oder sonst was gemacht und ist dann zum Glauben gekommen, aber hat dann immer noch mit diesen alten Sachen zu kämpfen. Die kommen immer irgendwie da hoch. Er merkt da diese Mächte in ihm. Ja. Und jeder wahre Christ hat den Heiligen Geist in sich wohnen, das sagt uns die Bibel. Und die Gegenwart des Geistes garantiert die Freiheit von dämonischer Besessenheit. Aber das heißt nicht, dass auch Christen von bösen Geistern geplagt, versucht und von ihnen verklagt werden können. Wir wissen, dass der Heilige Geist ist stärker als jeder Dämon. Selbst Mächte und Gewalten können uns nicht von Gott trennen, so wie Paulus das in Römer 8 schreibt. Nichts kann uns von Gott trennen, selbst diese dämonischen, finsteren Mächte nicht. 1. Johannes 4, Vers 4 steht, Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Aber dennoch müssen wir wachsam sein. Daniel 10 bis 12 macht es sehr deutlich, die bösen Dämonenfürsten haben viel Macht. Sie können uns zusetzen. Sie konnten unzählige Menschen durch Krieg und Götzendienst in ihr Unheil stürzen. Und diese Macht steht eben uns auch heute noch gegenüber. Wir kämpfen nicht nur mit Fleisch und Blut. Es sind nicht nur einfach böse Menschen, die das Volk Gottes bedrängen und bekämpfen und hassen und verleumden. Es sind nicht nur einfach diese weltlichen Versuchungen, denen wir widerstehen müssen, sondern dahinter stecken tatsächlich dämonische Mächte. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt gerichtet, schreibt Paulus. Das ist diese ernste und bittere Wahrheit. Und darum kann das Böse derart in der Welt um sich greifen, dass uns der Atem stockt. Dass das, was hier passiert, dass wir das gar nicht begreifen können. Ich meine, fragt ihr euch manchmal, wie dieser Spleen von nur bestimmten Gruppen, dieser Genderwahn und alles, was damit zusammenhängt, dass dieser Spleen von bestimmten Menschen zum bestimmenden Element der gesamten Politik unseres Landes, der EU und eigentlich weltweit geworden ist. Wie konnte das passieren? Wie konnten so wenige Menschen so viel Macht erlangen, dass der komplette Lehrplan, ja das ganze Lehrsystem danach gestaltet wurde und wird? Dass ganze Gesetzestexte umgeschrieben werden, dass das ganze öffentliche Leben umgebaut werden muss. Wie konnte das eigentlich passieren? Wie kann offensichtliche Wahrheit als Lüge und offensichtliche Lüge als Wahrheit dargestellt werden? Bei uns in Niedersachsen ist es gerade Wahl. Da hängen überall Wahlplakate, klar. Und das ein Wahlplakat von den Grünen ist so in etwa so eine Heimat für alle, außer für Nazis. Ja, okay, das fährt man vorbei und weiß, ja, Nazis sind blöd und so weiter. Aber wenn man mal überlegt, wen Grüne alles als Nazis definieren, zum Beispiel fast alle Sachsen und viele, viele andere Menschen, also eigentlich alle, die auch was gegen Gender und so weiter haben. Also da kommen wir fast auf 50% aller Deutschen. Wenn wir das mal überlegen und das meinen die wirklich so, dann merken wir, hey, wer ist denn eigentlich hier der Nazi? Ja? Ja, wie kann das sein, dass offensichtliche Wahrheit als Lüge und offensichtlich Lüge als Wahrheit dargestellt wird? Warum gibt es trotz aller Bemühungen, trotz aller Menschenrechte und guter Gesetze immer noch Menschenhandel auf der Welt und hier in unserem Land? Durch Versklavung, ja, Prostitution. Warum wird das Recht auf Abtreibung, auf den Mord eines Kindes ein Menschenrecht? Dass man das da und dort legalisiert in den Ländern, okay, aber wie kann es denn so weit kommen, dass es zum Menschenrecht wird? Warum werden Regierungen und Staaten, in denen es angeblich Demokratie und Gewaltenteilung gibt, zu Handlangern des Teufels? Warum greift das Böse so wunderbar ineinander, ergänzt sich, arbeitet zusammen, verstärkt sich? Weil die ganzen Politiker sich in irgendwelchen dunklen Hinterzimmern treffen? Keine Ahnung, ob die das machen. Aber wir wissen, warum es so wunderbar ineinander greift. Warum wird das wahre Christentum, aus dessen Wirken unter anderem die Menschenrechte hervorgegangen sind, heutzutage als Gefahr für Demokratie und Menschenrechte betrachtet? Muss man sich mal überlegen. Wo kommen denn die Menschenrechte her? Dass jeder Mensch eine Würde hat. Aus der Bibel. Wer ist heute der Feind der Menschenrechte? Die Christen. Warum gibt es Streit und Spaltung und Abfall und Irrlehre mitten in der Gemeinde? Warum sündigst du selbst noch und fällst immer wieder? Und warum leiden Christen unter Depression und Zweifel und Hoffnungslosigkeit, obwohl sie doch Christus erkennen durften? Weil es eben nicht nur böse Menschen und böse menschliche Begierden sind, die gegen Gott und sein Volk kämpfen, sondern dämonische Mächte. Die führen ihren Kampf sogar im Inneren von Gläubigen. Sie befeuern unsere sündigen Begierden. Sie führen uns in Versuchung. Sie wollen Einfluss auf unser Denken und Willen und Gefühl nehmen. Sie wollen unser Herz zurückerobern. Genauso wie sie damals das verheißene Land zurückerobern wollten mit ihren Götzen. In der Not der Kirche geht es vor allem um den kosmischen Kampf zwischen dem Teufel und dem Teufel, zwischen dem Teufel und Gott. Und das müssen wir verstehen, das müssen wir wahrhaben. Ohne diese Perspektive stehen wir nämlich in der Gefahr, dass wir Gott auch bei der Lösung außen vor lassen oder sozusagen als Nebendarsteller so mit einbeziehen. Ohne diese Perspektive wirst du nicht von Herzen beten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist die Bitte, die wir jeden Tag von Herzen bitten müssen. Und wir sehen das bei Daniel. In dem Moment, wo wir beten, holen wir himmlische Unterstützung in diesen geistlichen Kampf hinein. Daniel hat 3 Wochen lang gebetet und gefastet. Dann nach 21 Tagen, also nach diesen 3 Wochen, kam der Engel zu ihm und hat ihm gesagt, ja, aber schon vom ersten Gebet an wurdest du erhört. Ich bin aufgehalten worden, aber Gott hat dich gehört. So in dem Moment, wo wir beten, holen wir diese Macht Gottes, seine Hilfe in unseren geistlichen Kampf hinein. Wir müssen nicht erstarren vor Angst. Denn die Macht böser Dämonen ist wie die Macht und die Länge der Reiche dieser Welt begrenzt. Der Fürst des Königreiches Persien, der konnte den himmlischen Streiter aufhalten, haben wir gehört, der zu Daniel kam, aber er konnte ihn nicht daran hindern, seinen Auftrag auszuführen. Persien und später Griechenland sollte über Juda herrschen. Viel Leid, viel Not würde das dann zur Folge haben für das Volk Gottes oder hatte das zur Folge. Aber Michael und seine Engel würden am Ende den Sieg davontragen. Daniel 10, ich weiß nicht, wie oft ihr das in eurer stillen Zeit so lest, aber wisst ihr was? Es zeigt uns eine herrliche Wahrheit, dieses Kapitel. Wir sind nicht alleine. Wir lesen das ja auch an anderen Stellen. Psalm 91, Vers 11. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Oder Psalm 34, Vers 8. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Und wir sehen das an ganz vielen Stellen in der Bibel. Ein Engel tröstet Hagar auf ihrer Flucht. Abraham verspricht seinem Knecht, dass der Engel des Herrn ihn auf den Weg führen wird. Ein Engel war zum Schutz des Lagers der Israeliten eingesetzt. Christus selbst dienten die Engel. Ihm standen sie in den größten Ängsten bei, im Garten Gethsemane zum Beispiel. Und die Frauen und Jünger verkündeten, den Frauen und Jüngern verkündeten sie dann die Auferstehung Christi und stärkten ihren Glauben und wiesen auf Christus. Nun, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass jeder Christ seinen persönlichen Schutzengel hat. Aber wir können von der Bibel her etwas noch viel Besseres sagen, nämlich, dass alle Engel einmütig über unser Heil wachen. 10.000 mal 10.000 Engel kämpfen für uns und schützen uns. Und noch etwas, wenn nur ein Sünder Buße tut, umkehrt, gerettet wird, dann freuen sich alle Engel zusammen mehr als über 99 Gerechte. Aber das Größte und Ermutigendste in unserem Glaubenskampf, das sind nicht die Engel, sondern das ist, dass der Endgegner, der Teufel von Christus selbst auf Golgatha schon besiegt wurde. Das ist mein dritter Punkt. Endschlacht mit besiegtem Endgegner. Als Jesus auf der Erde war und mit ihm das Reich Gottes kam, da zog Satan nochmal alle Register. Das erklärt die Häufigkeit und die Heftigkeit der Aktivität böser Dämonen in dieser Zeit. Es war sozusagen der letzte große Aufstand gegen den Erlöser der Menschheit. Dämonen gibt es ja auch heute noch. Doch mit der Auferstehung Jesu und mit der Ausgießung des Heiligen Geistes war ihre Herrschaft stark eingeschränkt. Wir haben das gehört aus Offenbarung. Die Bibel warnt uns davor, dass ihr Wirken am Ende der Zeit wieder zunehmen wird. Ja, der Satan wütet gegen das Volk Gottes, aber Satan ist eben kein Gott, sondern ein Geschöpf. Er ist endlich begrenzt und vor allem eins, er ist schon besiegt. Und wisst ihr, das ist der Grund, warum Satan so wütet. Das ist Offenbarung 12, ja. Er ist so außer sich, weil er weiß, dass er schon besiegt ist. Er spürt, dass sein Machtbereich eingeschränkt und dass seine verbleibende Zeit kurz ist. Also, wenn man das Böse in der Welt sieht, dann kommt man manchmal in Zweifeln und denkt sich, ist der Teufel schon besiegt? Hat Christus ihn wirklich schon gebunden? Aber die Antwort lautet folgendermaßen: Die Leiden der Kirche sind manchmal so groß, nicht weil der Teufel einfach so viel Macht hat, sondern weil seine Macht gebrochen ist und er schon besiegt ist. Er wütet so wild, weil er weiß, meine Zeit ist begrenzt. Als der Teufel zum größten Anschlag auf Gott ansetzte, wurde er vernichtend geschlagen. Als die Schlange dem Nachkommen der Frau in die Ferse biss, zermalmte der Nachkomme der Retter Gottes den Kopf der Schlange. Ja, der Teufel stachelte die Menschen auf, Jesus, den Sohn Gottes, zu kreuzigen. Er hatte Erfolg damit. Aber genau durch seinen Tod am Kreuz entwaffnete und besiegte Jesus den Teufel. Wir sind gleich am Ende, aber schaut nochmal Hebräer 2, Vers 14 und Kolosser 2, Vers 14. Hebräer zuerst. Damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Also er hat uns vor dem Tod, vor dem Teufel gerettet. Wie genau hat er das gemacht durch seinen Tod? Was ist passiert? Kolosser 2, Vers 14. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Der Teufel hatte eine Macht, eine Waffe gegen uns, das ist unsere eigene Schuld. Er stellt sich vor Gott und sagt, schau an, das sind Sünder, die musst du strafen, die musst du richten mit der ewigen Hölle. Und diese Schuldschrift, die gegen uns gerichtet ist, hat er genommen und ans Kreuz geheftet, indem er dort für unsere Schuld gestorben ist. Und dann lesen wir weiter im Kolosser 2. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, hat die Waffen des Teufels genommen, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Ja, wir stehen in dieser Welt noch in einem Kampf, sogar im Kampf gegen Mächte und Gewalten, aber wir stehen auf der Seite des Siegers. Es ist so gut zu wissen, dass uns Engel zur Seite stehen. Aber nochmal, das müssen wir festhalten. Engel geben uns kein ewiges Leben. Engel sind nicht die Mittler des Heils. Sie treten auch nicht vor Gott für uns ein. Engel können auch nicht unser Herz verändern und schon gar nicht unsere Schuld vergeben. Engel und ihr Dienst dienen dazu, uns auf Gott auszurichten und unser Vertrauen in ihn allein zu stärken. Also glaube ruhig daran, dass du einen Schutzengel hast. Aber vertraue allein auf Christus, der größer ist als alle Engel zusammen. Und wisst ihr was? Dieser Christus, er ist bei uns, er ist in uns. Und dadurch brechen wir nicht zusammen, so wie Daniel damals, dass wir es gar nicht aushalten könnten, dass der heilige Sohn Gottes selbst bei uns ist. Sondern wir werden übernatürlich gestärkt und ausgerüstet, wie Paulus das schreibt, mit dem Gürtel der Wahrheit, mit dem Panzer der Gerechtigkeit, mit Kraft zum Zeugnis für das Evangelium, mit dem Schild des Glaubens, mit dem Helm des Heils, mit dem Schwert des Wortes Gottes und durch alles befähigt zum Gebet, welches Gott erhören will. Und deshalb lasst uns jetzt zusammen beten. Ja, Herr Jesus Christus, du hast den Sieg schon errungen. Und deshalb dürfen wir voller Hoffnung jetzt zu dir beten. Wir wissen, wir werden erhört. Und wir wissen auch, wir sind in alle Ewigkeit sicher gerettet. Auch wenn wir noch in diesem geistlichen Kampf stehen. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns beistehst, dass du durch deine Engel für uns kämpfst, dass du uns erfüllst mit deinem Geist und dass du uns ausrüstest mit dieser geistlichen Waffenrüstung, dass wir sie wirklich ergreifen, indem wir fest an dich glauben, dein Wort in unserem Mund und in unserem Herzen haben. Wir danken dir, dass nichts und niemand uns aus deiner Hand reißen kann. Wir danken dir, dass du unsere Gebete erhörst, auch wenn wir hier nur mit schlechten Worten vor dir stammeln. Willst du auch unsere Gebete gebrauchen, um deinen herrlichen Willen in der Welt auszuführen? Wir loben und preisen dich, Herr Jesus Christus, als unseren Herrn und Heiland. Amen. Wir wollen jetzt als Antwort darauf ein Lied singen, das Lied der Reformation oder eins der wichtigen Lieder, was Martin Luther geschrieben hat, in dem es auch um diesen Kampf gegen den Teufel und alle bösen Mächte geht. Eine feste Burg ist unser Gott. Nummer?
33.
Wir können ruhig dazu aufstehen. Nummer 33.